Und jetzt lassen wir das 38. Kapitel mal hinter uns. Da ging es ja jetzt viel um das negative Beispiel von dem Judah. Und wie er hinabgezogen ist. Und wir haben irgendwie festgestellt, dass das nicht einfach nur eine geografische Beschreibung ist, sondern auch seine Entwicklung, die er nimmt. Und jetzt ist es ganz interessant. Jetzt lesen wir Kapitel 39 und steigen da ein, Vers 1. Und ich hoffe, du hast das schon vorher gelernt. Und ich muss mal ganz ehrlich gestehen, ich habe diese Woche eine Predigt gehört. Bin ich über YouTube drüber gestolpert, über eine Predigt, über Lukas 16, wahrscheinlich eins der schwierigsten Gleichnisse, die Jesus erzählt, nämlich das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Und die habe ich einfach so angehört und danach habe ich mir gedacht, hätte ich es doch vorher gelesen. Denn hier ist ja der Bibelcoach und der Bibelcoach, der bringt mir selber ja sogar was bei, denn ja, es hätte mir mehr gebracht, hätte ich das vorher selber gelesen. Hätte ich selber daran gearbeitet und mal geguckt, was ich denn da rauskriegen würde und rausfinden würde. Und das ist ja die Herausforderung hier. Du sollst deine Bibel selber lesen. Ich auch. Und noch nicht mal ich halte mich an meine eigenen Tipps. Das ist ja kein Gesetz. Ja, wir wollen ja jetzt hier nicht ein neues Gesetz aufmachen, sagen, man muss das vorher lesen. Aber es gibt einem so viel mehr. Es ist um so vieles schöner, wenn man das vorher selber gelesen hat. Und was glaubst du, wie dein Pastor oder dein Pfarrer oder dein Prediger vielleicht staunt, wenn du nächsten Sonntag mal zu ihm kommst und ihn fragst, um was geht's denn in der nächsten Woche? Ich würde das gerne mal vorher lesen. Also deswegen, lies Kapitel 39, lies deine Bibel, das ist unser Slogan. Und wir lesen Vers 1 bis, ich lese mal bis Vers 6 und dann schauen wir wieder, wie weit wir da denn kommen. Ich lese wieder aus der Elberfelder Übersetzung, also 1. Mose 39 ab Vers 1. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharaos, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dort hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seine Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hände. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete er das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs, und kümmerte sich bei ihm nichts und gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Ja, jetzt wird Vers 1 Josef nach Ägypten hinabgeführt. Da kommt jetzt dieses Land Ägypten plötzlich zum ersten Mal hier so richtig raus. Das wird dann ein ganz wichtiges Thema dann auch in den nächsten Kapiteln, sogar in den nächsten Büchern, überhaupt in der ganzen Bibel. Denn Ägypten ist das Land, das am zweithäufigsten in der Bibel genannt wird. Also Israel natürlich ganz vorneweg, aber das zweithäufigste genannte Land ist tatsächlich Ägypten. Das spielt also eine große Rolle in ganz, ganz vielen Berichten und ganz vielen Geschichten. Und Josef wird jetzt hier nach Ägypten hinabgeführt. Ja, zu der Zeit standen die Pyramiden übrigens schon ein paar hundert Jahre, aber die Sphinx gab es schon. Also das waren schon die Dinge, die Hochkultur der Ägypter, die ja heute noch Rätsel aufgibt, ja, wie man das gemacht hat mit diesen Pyramiden, wie man die gebaut hat, wie man das vermessen hat, wie man sie ausgerichtet hat. Also ein solch logistisches Meisterwerk wie diese Pyramiden aufzustellen, das war die Zeit der Ägypter. Und genau in dieser Zeit spielt jetzt auch hier unsere Josefsbegebenheit. Genau dahin kommt Josef jetzt hin. Und wir lesen hier zweimal ein Stichwort, das uns aufhören lassen soll. Alles, was da steht, ist wichtig. Und manchmal macht die Bibel große Zeitsprünge auch. Und manches wird weggelassen, auch wenn es uns vielleicht interessieren würde. Oh, um was geht's da? Aber hier schlagen zwei Worte, sind mir hier rausgesprungen, als ich diese ersten Verse gelesen habe. Da heißt es zweimal, dass er dort hinabgeführt wurde. Sein Bruder ist ja hinabgezogen. Heraus aus dem verheißenen Land. Das war der Judah. Also Juda geht da ganz bewusst weg vom verheißenen Land. Er will weg. Und diese Gegenüberstellung will, glaube ich, Mose uns darlegen und sagen, schau mal, ich habe jetzt im Kapitel 38 euch den Juda gezeigt, wie der sich bewegt hat, dass er weggegangen ist. Er ist weg vom Vater, weg vom Segen, raus aus dem verheißenen Land. Er hat das ganz bewusst gesagt. Er hat Nein zu seinem Erbe gesagt, auch zu seinem religiösen Erbe. Er hat sich nicht an die Dinge gehalten, die sein Vater und sein Opa und sein Uropa ihm eigentlich weitergeben wollte. Aber der Josef hat diese Chance nicht. Und kommt jetzt in die gleiche Situation. Er wird nämlich hinabgeführt. Er kann nicht entscheiden. Er würde gern da bleiben, aber er wird weggeführt. Bei Josef ist es unfreiwillig, ist nicht geplant. Juda sagt Nein zu den Verheißungen der Väter. Josef hält sie fest. Er hält sie fest. Wir lesen es nicht aktiv. Das kommt erst später raus, was ihn eigentlich durchgetragen hat durch diese Zeit. Aber bei Josef ist dieses Hinabführen nur ein äußerliches Zeichen. Innerlich bleibt er bei Gott, denn im Vers 2 heißt doch, der Herr aber war mit Josef. Bei Juda, da heißt es innerlich und äußerlich, da sehen wir beides, dass diese Entwicklung ihn auch moralisch, ich sag mal, mit hinabgeführt hat. Bei Josef ist das nicht der Fall. Josef wird hinabgeführt und wird jetzt hier auch verkauft. Es wird nochmal erwähnt im Vers 7, im Kapitel 37 am Ende, haben wir schon die Kurzfassung davor. Ja, ich lese das kurz, Vers 36. Und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharaos, den Obersten der Leibwächter. Und jetzt fängt Kapitel 39 genau damit wieder an. Und das heißt, 38 ist nicht irgendwie eingeschoben worden, sondern 38 wurde ganz offensichtlich dort so platziert. Denn 37 hört damit auf mit einem kleinen Ausblick, schwenkt rüber zum Juda und dann wieder auf Josef zurück. Josef wird jetzt also hier verkauft. Und ich glaube, wir müssen die christliche Brille so ein bisschen auch absetzen, auch mal die biblische Brille absetzen. Denn was der Josef hier erlebt hat, ich weiß nicht, was du durchgemacht hast in deinem Leben, aber ich kann, glaube ich, sagen, dass niemand, den ich kenne oder dem ich mal begegnet bin, eine ähnlich furchtbare Geschichte erlebt hat. Niemand. Verkauft zu werden, als Sklave zu Fuß nach Ägypten geführt zu werden, Leid, Tod, Not, Durst, Hunger, Ausbeutung, wie ein Vieh, wie ein Tier wird er nach Ägypten gebracht, wie eine Handelsware, ihm wird Gewalt angetan, vom geliebten Sohn zum Objekt angeleint, wie ein Tier wird er transportiert, das ist furchtbar. Furchtbar. Und dieser Nährboden, das, was ihm hier passiert, das hätte dazu führen können, dass der Josef verbittert, verhärtet, hasserfüllt irgendwo krepiert. Aber das tut er nicht. Und wenn du das Kapitel gelesen hast, dann sind dir wahrscheinlich diese Verse ins Gesicht gesprungen, in denen das heißt, der Herr war mit Josef. Viermal heißt es das. Dass das auch andere wahrnehmen, dass Gott, dass Jahwe, Jehova mit ihm war. Das ist das Kapitelthema. Darum geht's. Und da müssen wir wieder ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen langsamer sein. Der Herr war mit Josef. Da steht ja der Herr aber im Vers 2. Dieses aber ist was ganz Besonderes. Das ist vielleicht auch mal so eine kleine Aufgabe, die man mal so nebenher machen kann. Sich mal zu überlegen, wo steht denn dieses Gott aber, der Herr aber der Herr. Und mal dir das in einer Farbe in deiner Bibel an, wenn dir das vorkommt. Denn es gibt ganz viele Berichte, wo so ein Gottes aber plötzlich die Geschichte wendet. Dass Gott hineinspricht, dass es furchtbar äußerlich aussieht, dass er als Sklave hier verkauft wird. Wir haben uns das gerade angeschaut. Was für schlimme Erfahrungen hier der Josef jetzt machen muss. Mit 17 Jahre war er alt. Das ist immer wichtig für das, was wir jetzt gleich lesen, wie es weitergeht, mit 17 so etwas schon erfahren zu müssen. Das ist eine ganz furchtbare Entwicklung. Und trotzdem festzustellen, dass Gott mit ihm ist, aber der Herr war mit ihm. Ist das nicht eine Ermutigung für dich und mich, dass Gott dabei ist? Wir lesen auch viel zu schnell jetzt hier weiter. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Ja, und jetzt lesen wir, naja, okay, durch die christliche Brille sieht das dann auch gar nicht so schlimm aus. Das heißt, ja, er wurde da nach Ägypten runtergebracht und dann wurde er verkauft und jetzt ist er ja schon hier wieder der Star in dem Haus des Potiphar. Wenn wir mal rechnen, wir rechnen wieder. Also, Josef war 17 Jahre alt, als er diese Träume hatte. Nicht lang danach haben ihn dann seine Brüder verkauft. Das steht in 37, Vers 1. In Kapitel 41, Vers 46 steht, dass er 30 Jahre alt ist, als er der zweite Mann in Ägypten wird. So, das heißt, dann sind wir bei 13 Jahren. Von 17 bis 30 sind 13 Jahre. 2 Jahre davor ist er aber im Gefängnis. Das heißt, das sind 11 Jahre. Das heißt, die Zeit, in der unser 39. Kapitel spielt, sind 13 minus 2, sind 11 Jahre. Also hier in Vers 2, dass er als Sklave verkauft wird, bis er der Mann ist, dem alles gelang und er blieb im Hause seines ägyptischen Herrn. Die Bibel sagt uns nicht, wie lang das war. Können 7, 8, 9, vielleicht 10 Jahre liegen. 10 Jahre als Sklave gearbeitet. Also Josef wurde hier nicht als, ich sag mal, Sklave für die oberste Managementriege verkauft, sondern er war ganz unten hat er angefangen. Auf dem Feld, im Stall, bei diesem Potiphar, der ein sehr, sehr mächtiger Mann war. Ja, das ist der Potiphar, das war ja so der, ich sag mal, der Chef des Secret Service. Dem sein Job war es, die Leibwächter, also den mächtigsten Mann, den Gott zur damaligen Zeit in Ägypten, zu beschützen. Also der Mann wusste, wie man jemanden umbringt, der Mann wusste, wie man Gewalt anwendet. Gewalt war seine Disziplin. Deswegen wusste er auch, wie man jemanden ins Gefängnis wirft. Es ist nochmal wichtig, dass wir wissen, was das für ein Mann hier ist, wenn wir dann später seine Reaktion einordnen wollen. Aber dass der Josef ich nenne es mal so, ein Sklavenleben für 4, 5, 6, 7, 8, wir wissen es nicht genau, Jahre gelebt hat als Sklave. Aber hier heißt es, und er war ein Mann, dem alles gelang, und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Das sehen wir, seine Arbeitseinstellung, das sehen wir, die Einstellung, dass er nicht sagt, ich bin zu Unrecht hier, ich bin zu Unrecht verkauft worden, ich will hier überhaupt nicht sein, ich hau ab. Also er ist nicht weggelaufen. Er hat nicht dagegen rebelliert. Egal was, hat er sich gesagt, ich tue es für Gott. Egal welche Arbeit, egal welche Tätigkeit. Oftmals denken wir, das ist andersrum. Oftmals denken wir, wenn Gott führt, dann muss das doch alles klappen. Wenn Gott bei mir ist, dann muss doch alles gut werden. Dann muss ich super erfolgreich werden. Der Josef war viele, viele Jahre in einer ganz niedrigen, in einer Sklavenarbeit treu und hat diese Arbeit erledigt für Gott. Und das hat Gott gesegnet. Da heißt es ja, der Herr war mit Josef. Das war er ja nicht seitdem erst, seit diesem Augenblick. Das war er doch schon vorher, als er verkauft wurde, als er von seinen Brüdern verlacht wurde. Als Gott zu ihm geredet hat, da war doch Gott schon bei ihm. Da hat er doch genau zu ihm geredet. Er sagt, dem sage ich etwas über die Zukunft. Wow. Und den Blick darfst du auch haben. Gottes Führung ist nicht immer gleich Glück haben. Also der Josef hatte ja nicht die Worte der Bibel. Er hatte nicht die Verse der Bibel. Er hatte nicht die Aussagen der Bibel. Aber er hatte den Gott der Bibel. Josef hatte den Gott der Bibel. Und da stelle ich bei mir oft fest, dass es bei mir vielleicht andersrum ist. Dass ich zwar die Worte der Bibel weiß, dass ich vielleicht die Verse der Bibel weiß, die Aussagen der Bibel weiß, aber den Gott der Bibel? Ist Gott bei mir? Rechne ich damit, dass er bei mir ist, dass dieses Aber der Herr war mit Josef, dass das auch über meinem Leben stehen kann? Halte ich das fest? Vertraue ich darauf? Schau mal, aber Gott war bei ihm. Was bedeutet denn das? Das bedeutet nicht, wenn Gott bei dir ist, dass alles in Ordnung ist. Es heißt doch nicht, dass alles funktioniert. Manche glauben ja, dass Gott segnet, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Das ist Gottes Segen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich kann alles selber entscheiden. Ich kann alles selber führen und fügen, so wie ich das möchte. Dann hat mich Gott gesegnet, wenn ich es unter Kontrolle habe. Und die Bibel spricht eine ganz andere Sprache. Die Bibel sagt, nein, Gott hat es in der Hand. Und das musst du glauben, das darfst du glauben. Was bedeutet denn das? Aber der Herr war mit Josef. Das bedeutet doch, dass er dabei war. Gott war dabei. Gott war dabei, als er vom verheißenen Land Israel nach Ägypten geführt wurde. Da war Gott dabei. Als er auf dem Sklavenmarkt verkauft wurde von den Ismaelitern, da war Gott dabei. Als er nicht wusste, wie es weitergeht und in einer völlig fremden Kultur, mit völlig fremder Sprache, völlig fremden Verhalten, er versteht niemanden mehr, er weiß nichts mehr, wie es funktioniert, er kennt sich nicht aus, da war Gott bei ihm. Ist das nicht super? Dass bei all dem Furchtbaren, was er erlebt hat, diese Hoffnung war, Gott war mit Josef und Gott ist mit dir und mit mir. Such diese Aber-Gott, aber der Herr, aber Gott. Das ist eine tolle, tolle Herausforderung, eine tolle Suche, wo das denn da auch steht. Und diese Ermutigung, die der Josef jetzt hier ist, dass Gott mit ihm war und dass das sogar dann sein ägyptischer Herr, Vers 3, gesehen hat, als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seine Hand gelingen ließ, ja, da fand Josef Gunst in seinen Augen. Und genau das kann ein paar Jahre gedauert haben. Viele, viele Nächte der Verzweiflung und der Einsamkeit, des Verlorenseins. Und er hat sich aber an diesen Gott gehalten. Er hat gesagt, Herr, du hast geredet. Du hast zu Abraham, Isaak und zu meinem Vater Jakob durch Träume geredet. Du hast es getan und du hast es bei mir auch getan. Was soll ich damit anfangen? Er wusste nicht, was er mit diesen Verheißungen anfangen soll. Aber er wusste, sie sind noch nicht erfüllt. Sie können sich noch nicht erfüllt haben. Und Gott war dabei. Und dadurch ist er ein ganz großes Vorbild geworden für viele, die nach ihm kamen. Und da könnten wir jetzt die Bibel aufschlagen, könnten jetzt stundenlang uns Begebenheiten anschauen, in denen der Josef ein ganz großes Vorbild war. Er hatte nicht so viel Bibel wie du und ich. Er hatte nicht so viel Verheißungen wie du und ich. Aber er hatte den Gott der Bibel auf seiner Seite. Oh, wie sehr wünsche ich mir das für dich auch, dass du den Gott der Bibel auf deiner Seite hast, dass Gott mit dir ist. Und dann ist ja natürlich auch klar, gell? Also der Josef hat auch keine krummen Dinger gedreht. Sein Bruder war da ein bisschen anders. Der Judah hat krumme Dinger gedreht. Der Judah hat auch gemeint, er nimmt das Schicksal selber in die Hand. Der Judah hat gemeint, er trickst hier die Leute aus. Der Judah hat gemeint, er muss es für sich tun. Und Josef darf lernen, auch wenn er nichts für sich tun kann, er ist ein Sklave, ist Gott trotzdem für ihn. Und Gott meint es gut, weil er es zu einem guten Ende führt. Er möchte Errettung, er möchte Erlösung, er möchte, ich übertrag's mal, möchte deine Schuld vergeben, er möchte dir ewiges Leben schenken. Darum geht's ihm. Also der Josef ist ein großes Vorbild geworden für viele in der Bibel. Wir können zum Beispiel den Daniel nehmen. Daniel gibt es ein eigenes Buch in der Bibel. Ist ja ein spannendes Buch, ist ja so das Gegenstück oder das Zusatzstück zur Offenbarung teilweise auch. Dem letzten Buch der Bibel, wo viele prophetische Dinge drin sind, aber auch ganz interessante Geschichten und Begebenheiten, die der Daniel dann aufschreibt, der da ins Exil geführt wird, nach Babel. Für den war unser Josef ein Vorbild, weil er sich an Gott gehalten hat und Gott sich zu ihm stellt, genauso wie seine Freunde, die ja dann in den Feuerofen geworfen werden, weil sie sich nicht vor dem Nebukadnezar und seinem Götzenbild niederwerfen, der Hanania und der Michael und der Asaria, die ja traurigerweise sogar in christlichen Kreisen unter ihren heidnischen, ihnen gegebenen Götzennamen bekannt sind. Schadrach, Meschach und Abednego ist ein interessantes Thema, diese Namen mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Aber sie hießen Hanania, Michael und Asaria. Und denen war er ein Vorbild. Ein David vielleicht auf der Flucht. Als er vor Saul geflohen ist, die vielen, vielen Jahre und nicht wusste, was ist denn los? Warum werde ich denn verfolgt? Gott hat mich doch zum König gesalbt. Warum muss ich jetzt hier in irgendwelchen Höhlen leben mit irgendwelchen, naja, für alle offensichtlichen Verbrecher, mit so einer Bande zusammen zu sein. Warum muss ich hier sein? Oder für eine Maria, die Mutter Jesu, die ja plötzlich schwanger wird. Und das in einer Zeit, in der sowas auch ein Todesurteil hätte sein können. Sie mit keinem Mann zusammen war. Die dann auch den Mut eines Josef braucht, ein Vorbild eines Josefs. Ein Johannes im Gefängnis. Oder Hebräer 12. Ja, lies mal Hebräer 12. Da werden ganz viele alttestamentlichen Persönlichkeiten wieder aufgeschrieben. Und vielleicht mal, kleiner Tipp vom Bibelcoach, schau dir das mal an, was da über Josef genannt wird. Da kommen wir später irgendwann mal drauf. Aber was sagt denn Hebräer 12 über Josef? Ein super wichtiges Thema. Da kannst du mal nachschauen. Bis dann ins die vielen, vielen Opfer der Verfolgung bis heute, ja, die jüngste Zeit, in die Konzentrationslager und die Gulags. Und bis heute werden Menschen verfolgt um ihren Glauben willen, für die der Josef ein Vorbild ist, der in seiner Position Gott treu geblieben ist und sagt, ich halte mich an Gott. Ich halte mich, an was hat er sich denn festgehalten? An Gottes Verheißungen, an Gottes Versprechen. Er hatte nur diesen einen Traum. Er hatte nicht mehr. Er hatte nicht die vielen, vielen schönen Psalmen. Er hatte nicht die vielen Bücher des Neuen Testaments. Er hat noch nie was über Jesus gelesen, wie er gelehrt hat, wie er die Bergpredigt gehalten hat, wie er Gleichnisse erzählt hat. Das wusste er alles nicht. Er wusste nur, dieser Gott hat meine Familie geführt und dieser Gott hat zu mir geredet und daran halte ich mich fest, was auch immer kommen mag. Und jetzt möchte ich zur Ehre dieses Gottes leben. Was sind denn Verheißungen eigentlich? Was sind denn Verheißungen? Ich sag mal so, Verheißungen sind verlässliche Wahrheiten. Das sind also Wahrheiten, auf die man sich verlassen kann. Ah, kleine Ergänzung vielleicht, ja, das steht nicht in Hebräer 12, sondern Hebräer 11 stehen diese ganzen Berichte. Auch über unseren Josef. Und da werden auch im Hebräer 11 ganz zum Schluss auch ganz viele genannt. Ja, die in Fesseln, in Gefängnissen und gesteinigt und zersägt und zu Tode gebracht worden mit dem Schwert und also furchtbare Dinge. Aber die haben das um Gottes Willen ertragen, weil sie Verheißungen haben. Aber an diesem Kapitel steht ganz vorne eine Definition. Was ist Glaube? Glaube heißt nicht, na, ich hoffe halt mal irgendwie, sondern Glaube heißt, ist eine Wirklichkeit, eine Verwirklichung, eine Realität dessen, was man hofft. Das heißt, es ist, man hat die Hoffnung, man weiß aber, dass es eine Realität ist. Und ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ja, davon kann man überzeugt sein. Man kann von Dingen überzeugt sein, die man nicht sieht. Es sind verlässliche Wahrheiten. Und vielleicht ist dir das jetzt ein bisschen neu, aber wir Menschen, wir leben eigentlich von Verheißungen, nicht von Erklärungen. Also nur weil mir jemand was erklärt, hilft mir das jetzt erstmal nicht weiter. Ich mache dir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ein kleines Kind. Ja, muss vielleicht übernachtet zum ersten Mal bei der Oma. Vielleicht hast du selber so ein Erlebnis schon mal gehabt. Deine erste Übernachtung, wo du nicht zu Hause warst. Du übernachtest bei jemand anderem. Und was hilft denn da? Also man kann natürlich sagen, schau mal, es ist jetzt 22 Uhr und die Uhr tickt hier im Sekundentakt und es geht immer weiter. Und ne, das wäre eine Erklärung und dann ist irgendwann die Zeit um und schau mal, dann wird es Nacht und dann schlafen wir und die Mama und die Papa, die sind vielleicht im Theater oder im Kino oder was weiß ich, auf einem Feier. Und das hilft uns nichts. Das sind Erklärungen. Was hilft ist, die Mama kommt wieder und holt dich ab morgen früh. Das ist eine Verheißung. Das ist eine verlässliche Wahrheit. Die Mama und der Papa kommen und holen dich ab. Und das beruhigt. Oder ein zweites Beispiel vielleicht. Ich hatte in letzter Zeit so ein bisschen Problem mit Kreuzbandoperation und da musste ich mich einer Operation unterziehen, ja, weil ich einen Kreuzbandriss hatte. Und da habe ich jetzt einen riesengroßen OP-Bericht bekommen mit OP-Indikation und Narkoseuntersuchung und dann OP-Bericht, Arthroskopie. Dann musste eine Sehnenentnahme gemacht werden, eine Sehnenpräparation. Und dann wird das hier Wort für Wort erklärt. Ich habe das alles hier mal vorliegen. Ja, ich lese dir das nicht vor, weil das ist echt, das sind 4 Seiten, wie das hier erklärt wird und wie das dann gespült wird und zugemacht wird und wie das wieder genäht wird. Und mal ganz ehrlich, das hilft mir nicht. Diese Erklärungen helfen mir nicht. Menschen leben von Verheißungen. Weißt du, was mir geholfen hat? Die Nachbehandlung. Da steht nämlich drin, erste Woche, halbes Körpergewicht an 2G-Stützen. Zweite bis vierte Woche, 90 Grad, darf ich das Knie beugen, weiterhin mit G-Stützen. Fünfte bis achte Woche, Orthese ohne Bewegungslimitierung ist tagsüber zu tragen, Gehstützen werden weggelassen. Nach 5 Wochen kann ich wieder laufen. Das ist meine Verheißung. Und das hat sich auch bestätigt. Das heißt, solche Wahrheiten, so etwas, daran hält man sich fest. An verlässlichen Wahrheiten. Das brauchen wir. Und das ist das, was Jesus weitergegeben hat. Du kannst dich auf Gott verlassen. Gott ist ein Gott, der treu ist. Gott ist ein Gott, der mit uns ist. Ich habe mal gelesen, dass sich die Stimmung in einem Konzentrationslager schlagartig geändert hat, obwohl sich äußerlich nichts geändert hat. Und zwar war das folgendermaßen, also Konzentrationslager, furchtbare Situation und Verzweiflung. Aber dann hat irgendjemand über so einen kleinen Empfänger alliiertes Radio gehört und hat gehört, die Alliierten sind kurz vor unserem Lager. Die nehmen bald dieses Lager ein und befreien uns. Und das war eine verlässliche Wahrheit. Und das hat ganz vielen geholfen, durchzuhalten und vielleicht Dinge zu ertragen, die sie nicht mehr tragen konnten. Aber so eine Hoffnung, ein Licht, dass plötzlich etwas klar wird, dass ich plötzlich was sehen kann, das hat Auswirkungen auf mein Leben. Und das hatte Auswirkungen auf die Arbeit von hier unserem Josef auch. Dass der Josef plötzlich ganz anders gearbeitet hat. Und das mich natürlich auch hinterfragt. Wie ist denn meine Arbeit? Wie tue ich meine Arbeit? Für wen tue ich denn meine Arbeit? Mache ich die nur für mich? Also was wir von Josef hier auch lernen können, diese Auswirkung, die diese Verheißungen auf seine Arbeitseinstellungen hatte. Für wen mache ich meine Arbeit? Es kommt nicht darauf an, was ich arbeite, sondern für wen. Er war treu, auch wenn niemand da war, wenn niemand zugeguckt hat. Deswegen hat ihn der Potiphar dann auch über sein ganzes Haus gestellt und hat ihm immer mehr Verantwortung weitergegeben. Er war immer noch ein Sklave, obwohl er sich verhalten hat, als wäre er frei. Er war ein Sklave, er war aber ein Freier. Er war frei, weil er seine Arbeit für Gott getan hat. Juda dachte, er wäre frei und ist komplett gefangen gewesen. Josef hat also nicht auf bessere Umstände gewartet und gesagt, naja, also wenn Gott jetzt hier endlich mal eingreift, dann werde ich ihm auch folgen und dann werde ich ihm auch treu sein und dann kann er mich ja auch endlich segnen. Was er tat, Josef hat etwas getan. Schau mal, da steht hier, er war ein Mann, dem alles gelang. Ein Mann des Gelingens. Das heißt, er hat etwas getan und dann hat es geklappt. Er hat es aber zuerst getan. Josef musste etwas tun. Und Josef hat wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt muss ich hier die Schweine hüten, vielleicht muss ich auf dem Acker arbeiten, aber wenn ich das jetzt tun muss, dann möchte ich das gut machen, dann möchte ich das richtig machen, dann möchte ich mich auch richtig anstrengen und richtig einsetzen. Und er hat nicht darauf gewartet, dass irgendwas besser wird. Er hat nicht gesagt, naja, wenn Gott das und das tut, dann kann ich ihm dienen und dann kann ich mich für ihn einsetzen. Nein, an der Stelle, an der er ist. Und seine Stelle, seine Position war furchtbar. Aber an der Stelle, wo ich bin, dass Gott mich da hingesetzt hat und dass Gott mit mir sein möchte, sagen, ich bin bei dir, ich gehe mit, ich bin dabei, ich bin bei dieser Arbeit, die dir vielleicht tierisch auf den Nerv geht. Ich bin da dabei. Vielleicht bei einem Studium, in der Schule, vielleicht in der Ausbildung, Arbeitsplatz, in der Familie, im Freundeskreis, irgendwo, da setzt dich Gott hin. Und manchmal lässt Gott, na, eigentlich muss ich sagen, meistens lässt Gott gute und segensreiche Dinge sehr langsam wachsen. Und da sehen wir natürlich, dass der Josef uns ein großes Vorbild ist. Dass der Josef seine Arbeit gemacht hat und nicht untergegangen ist in Zorn und Hass und Verbitterung, sondern diese Verheißungen Gottes mitgenommen hat. Aber wer so lebt, da können 2 Dinge passieren. Der kann gesegnet werden. Der kann gesegnet werden, so wie das hier äußerlich geschehen ist. Im Alten Testament war ja der Segen oft ein äußerlicher Segen. Und naja, das Haus des Potiphar wurde aufgrund des Josefs gesegnet. Ich glaube, wir wissen gar nicht, wer alles gesegnet wird, wegen dem, was du tust, wegen dem, was ich tue. Wenn wir das, was wir tun, für Gott tun, dass andere Menschen gesegnet werden, dass andere Menschen, die überhaupt nichts vielleicht davon wissen, gesegnet werden von unserem Herrn und Heiland. Es kann aber auch sein, da geht's nächstes Mal weiter. 7 bis 18 lesen wir das nächste Mal. Lies das selber schon mal mit einem Stift in der Hand, mit einem Block. Schreib auf, markier dir was und dann hör dir den nächsten Podcast an. Naja, denn das kann natürlich auch sein, dass vielleicht Neid hochkommt. Das hat er auch schon erlebt, das war bei seinen Brüdern der Fall. Aber hier kommen jetzt plötzlich ähnliche Schwierigkeiten, ähnliche Herausforderungen, wie sie sein Bruder Juda meistern musste. Und da sind wir mal gespannt, wie das dann weitergeht. Also, wir wollen Gott vertrauen. Wir wollen seinen verlässlichen Wahrheiten trauen. Und such dir diese verlässliche Wahrheiten aus der Bibel. Lies deine Bibel, so machen wir das hier beim Bibelcoach. Und warum? Denn glückselig, der liest. Und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe.